Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Hallo, Aufnahme läuft.
Das ist gut. Ich hoffe, sie läuft auch komplett durch.
Ja, das denke ich schon. Mal gucken, wie.
Ja, okay.
Ja, wobei es strahlt ja die Sonne vom Himmel, also von daher.
Oh, ja,
es droht uns ja kein Gewitter, ja.
Gott sei Dank strahlt die Sonne vom Himmel. Ja. Ja, aber ich glaube, über das Thema wollen wir jetzt nicht sprechen. Das haben andere schon genug getan und ich kann nur so viel sagen, dass ich extrem angefasst bin von dem Thema und auch sehr, sehr mitfühlend bin mit der ganzen Situation. Und gerade ich kann es sehr, sehr nachvollziehen, was da abgeht, weil wir wohnen hier in einem Hochwassergefahrengebiet. Es ist zwar noch nicht so schlimm, dass man nicht versichert wird, jedenfalls nicht gegen Elementarschäden, da sind wir gerade noch so in dem Bereich, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil ich des Öfteren schon Wasserschäden hatte. Zwar jetzt nicht so schlimm wie in dem Umfang, was in Nordrhein-Westfalen abgeht, aber ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, was da abgeht. Und das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Und bin da sehr, sehr betrübt und traurig, was da abgeht, ja.
Ja, wir hatten ja eben vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Wir haben ja Freunde da oben in der Ecke, die jetzt nicht betroffen sind davon, aber halt auch in der Region wohnen und die da Bilder geschickt haben. Also das ist schon was anderes, wenn du Bilder nicht nur im Fernsehen siehst, ja, die ja irgendeiner gemacht hat, sondern wenn wirklich Freunde da live quasi aus ihrem Wohnzimmerfenster dann Bilder machen und schicken, ja, wo du da Sachen siehst, ja. Das ist ja unglaublich, ja.
Ja, das ist wirklich, ja, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die einfach nichts mehr haben, nur noch das, was sie am Körper tragen. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man selbst in der Situation wäre, dass man wirklich nichts mehr hat und einfach dort steht, im wahrsten Sinne des Wortes, nur noch mit nassen Klamotten am Körper. Das mag man sich nicht ausmalen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, ja. Ja. Das ist, ja, gut, aber lass uns da nicht weiter noch drüber sprechen, das bringt die Stimmung noch mehr nach unten und wahrscheinlich wird es heute auch eine etwas gedämpftere Sendung werden, mal schauen, aber man kann ja nicht immer lustig sein, das geht ja nicht. Gut, lass uns noch so ein kleines Follow-up-Thema mit aufnehmen. In der letzten Folge haben wir ja noch gesagt, dass, Super Mario, da ging The Legend of Zelda unter den Hammer. Da war ja die Summe bei 870.000 US-Dollar. Lag daran, dass es auch ein sehr seltenes, eine sehr seltene Spielekassette war. Und da hatten wir ja gesagt, naja, da wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel nach oben kommen. Das ist jetzt erstmal so ein Top-Level, was da erreicht worden ist. Auch im Hinblick darauf, weil die anderen Module, die davor versteigert worden sind, weitaus günstiger unter den Hammer kamen. Da wurden wir jetzt eines Besseren belehrt. Es gab nämlich eine weitere Kassette, nämlich Super Mario 64. Das umgerechnet für 1,31 Millionen Euro unter den Hammer ging. Angeblich soll es von diesem Modul nur weltweit 5 Stück geben, die sich in diesem ausgezeichneten Zustand befinden. Sprich, original verpackt, logischerweise nicht benutzt. Und einen exzellenten Zustand. Ich habe auch dazu gelernt, da gibt es mittlerweile das gibt es wohl schon sehr lange, da habe ich mich jetzt mal eingelesen, eine Organisation, die sich VOTA nennt und die diese Spielekassetten bewertet. Und dementsprechend nach diesen Bewertungsregeln werden auch die Startauktionspreise angelegt. Und das Ding hat eine Bewertung von 9,8. 10 ist der Maximalwert, der erreicht werden kann, also ein extrem guter Zustand. Respektive nochmal auf das The Legend of Zelda zurückzuschauen. Das Ding hat eine Bewertung von glatt 10 gehabt, hat trotzdem nur 870.000 US-Dollar gebracht und 9,8 ist jetzt halt die aktuelle Bewertung. Und das Ding hat halt, wie gesagt, diese 1,31 Millionen Euro gebracht.
Ja, wobei die Zustandsbewertung ja nichts aussagt darüber, wie begehrt oder wie selten ist das Modul.
Nein, halt das ist richtig.
Um den Zustand.
Den Zustand, genau.
Genau, ist es komplett, ja, ist es UVP?
Wie gut ist die Folie intakt? Ist die Folie ist halt schon blass? Okay.
Und wie gesagt, 0,2, also so viel kann da nicht dran
gewesen sein. Nein, klar. Ja. Nein, das ist minimal, sage ich jetzt mal. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, wie selten es ist. Da hast du schon recht. Aber hier geht man davon aus, dass sich weltweit nur 5 Module im Umlauf befinden, die diesen Zustand haben. Es gibt wahrscheinlich noch weitere Module, die im Umlauf sind, die sind aber bespielt. Da haben dann dementsprechend die Kontakte Kratzer oder sind halt benutzt, bespielt, abgegriffen, gibt vielleicht keine OVP mehr etc. pp. Und damit sinkt natürlich dann auch drastisch der Preis. Und dann kommt es dann halt auch noch auf die verschiedenen Revisionen an, in welcher Revisionsklasse sich dieses Modul befunden hat und so weiter und so fort. Hm. Ja. Ja, aber trotzdem gigantisch, diese Summe, die da aufgerufen worden ist. Ja, na gut. Das scheint wohl auch so ein kleines Hype-Thema zu sein, das Ganze im Moment. Diese ganze Retro-Gaming-Geschichte ist derzeit wohl so ein bisschen hochgepusht worden, habe ich das Gefühl, weil man hört aus allen Ecken, dass da Sachen versteigert werden. Jetzt nicht nur von Nintendo, sondern auch von anderen Herstellern aus den guten alten Zeiten.
Ja, die Nachfrage ist halt einfach da, beziehungsweise das Interesse ist stark gewachsen jetzt in den letzten Monaten wieder, mit einem Grund auch Corona, generell Spiele und natürlich dann halt auch solche Nischenthemen, wie Sammeln, wie bestimmte Module oder halt auch bestimmte Serien, wie jetzt hier gerade zum Beispiel Mario oder Zelda, auf C64 zum Beispiel zuletzt auch Gianna Sisters gewesen, OVP, was jetzt nicht in der Auktion weggegangen ist, aber im Handel einen recht guten Preis erzielt hat, die teilweise auf eBay gehandelt werden zu Preisen, wo du dir auch die Hände beim Kopf zusammenschlägst. Ich gucke da ja immer mal wieder rein. Gerade, also jetzt nicht jetzt diese Sachen, aber hier für eine Tubudu oder CD-Version oder noch ein Modul hiervon, was du gerne hättest, gucke ich immer mal rein, ob da irgendwo was ist. Aber das werden teilweise Preise verlangt im Moment, die sind so dermaßen daneben, weil, wie gesagt, die Nachfrage einfach sehr gut ist. Ja. Das Interesse ist so stark gewachsen in den letzten Monaten wieder, das ist unglaublich. Ja,
ja, aber Man kann jetzt auch nicht sagen, das ist eine zeitlose Geldanlage, weil es kann sein, dass dieser Markt in ein paar Jahren wieder relativ tot ist und dass diese ganzen Module, ich will jetzt nicht sagen wertlos sind, aber dass der Preis dann wieder tief nach unten geht, weil das regelt natürlich die Nachfrage regelt den Preis, das ist ganz klar.
Ja, wenn das Thema einschlafen sollte jetzt in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren, dann, mein Gott, bring das Ding mal wieder in die Auktion, da wird es den Preis nicht nochmal erzielen. Das Thema hast du ja, oder die Diskussion hast du ja auch durchaus bei den traditionelleren Sachen, die in die Auktion gehen, gerade was Gemälde betrifft, zum Beispiel, je nachdem, wie gefragt ist gerade ein Künstler, werden ja dann auch entsprechend Preise erzielt. Klar gibt's Ausnahmen, ja, es gibt ja Künstler, die generell immer hoch über die Theke gehen, gerade wenn es halt bestimmte Titel auch sind. Aber gerade was halt so junge Künstler oder Trends einfach betrifft, da hast du teilweise so Schwankungen drin, da irgendwie was als Anlage zu betrachten, da musst du halt schon wirklich dich auch in der Materie entsprechend auskennen und dann einen Markt einfach auch beurteilen können. Und so ähnlich kann es auch hier sein. Du hast halt gerade den Hype auf irgendwas Spezielles, dann gehen die Preise halt nach oben. Der Hype kann in nächste Woche, im Jahr kann da rum sein. Und dann wirst du so einen Preis vielleicht nie wieder erzielen können. Aber das ist halt nun mal das, ja. Ist halt so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Markt, der sehr, sehr agil ist, ne? Das ist das ich will nicht sagen Problem, aber ich glaube, für langfristige Anlagen ist dieser Markt jetzt nicht unbedingt geeignet, ne? Das ist ein hochspekulativer Markt, würde ich jetzt sagen. Ist meine Meinung dazu. Ich sehe es, ein Bekannter von mir, der der sammelt diese Funko-Pop-Figuren, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, die mit diesen Riesenköpfen, da gibt's ja auch einen Riesenmarkt, weil es gibt ja kaum eine Figur aus unserer Zeitgeschichte oder aus unserer älteren Zeitgeschichte, die Funko-Pop nicht umgesetzt hat. Von Michael Jackson bis Captain Jean-Luc Picard etc. Es gibt diese Funko-Pop-Figuren und die gibt's in verschiedenen Ausführungen etc. Da gibt's total viele Versionen von und die sind auch vom Anschaffungswiderstand, wenn sie auf den Markt kommen, relativ niederschwellig, also man kann da schon gut einsteigen, aber das ist auch ein Riesenmarkt und da wechseln die Kurse auch sehr, sehr stark und der ist in dem Bereich, dass er sehr schnell seine Spekulationsware flippt, in dem Bereich nennt er sich ein Flip, schneller Flip, von Figur kommt rein, wird schnell was wert, geht auch dann dementsprechend schnell wieder raus. Aber langfristige Anlagen gibt es da relativ selten. Also so wurde mir jedenfalls berichtet.
War jetzt nicht vor einiger Zeit auch gerade diese Überraschungseiblase, die geplatzt war?
Ja, das ist schon sehr, sehr lange her mit der
Überraschungseiblase. Also schon wieder länger her, weil das da war doch auch mal hier so eine Zeit lang, wo die Preise eigentlich auch nur eine Richtung konnten, bis halt
wie nach gesagt, oben,
der Trend dann auf einmal ein ganz anderer war. Ich habe zuletzt einen Artikel gelesen, wo jemand in Sneaker investiert hatte und damit auf die Schnauze gefallen ist. Wie gesagt, bei jedem Markt oder bei jedem Geschäft in diese Richtung, man muss halt wissen, was man tut. Ja. Weil ansonsten kannst du da Geld verbrennen, ganz schnell.
Auf jeden Fall, ja. So ist das. Ja, egal. Gut, aber wir haben noch ein Nintendo-Thema. Wir müssen bald hier einen Nintendo-Blog einrichten, wenn das so weitergeht. Und das ist ein Thema, was mir so gar nicht bekannt war, dass sich die Firma ID Software im Jahre, irgendwann in den 90er Jahren, an einer Portierung versucht hat. War dir das bewusst?
Ich habe da vor langer Zeit schon mal gerüchteweise was drüber gelesen, aber jetzt, es war mir jetzt nicht so bewusst, bis halt jetzt die News wieder kamen. Vor allem, was halt so überraschend ist, dass halt jetzt auch wirklich das Programm an sich irgendwo aufgetaucht ist. Beziehungsweise nicht irgendwo, sondern halt, du wirst ja gleich sagen, dass es jetzt wirklich lauffähig halt vorliegt, nicht der Allgemeinheit, und bis jetzt auch, so viel ich weiß, nicht geleakt ist. Aber vorher waren es einfach nur Gerüchte, dass es da was gab. Keiner konnte es oder keiner hat es jemals live irgendwo laufen gesehen. Wie gesagt, es wurde darüber spekuliert, beziehungsweise gerätselt oder geschrieben, aber jetzt hat man halt die Bestätigung, ja.
Ja, also was ich so rausgelesen habe, dass es schon ein paar Leute lauffähig gesehen haben. Da gab es einen kleinen Kreis, wo der Entwickler das halt jetzt vorgeführt hat. Speziell auch bei den Leuten, wo das Programm sich jetzt befindet oder die Originaldiskette sich befindet.
Und es wird auf jeden Fall nichts rausgegeben. Man kann im Zuge von Arbeiten oder auch Berichten, die man schreibt, glaube ich, einen Antrag stellen, um das vor Ort sich ansehen zu anzuschauen. Können.
Ja, ja.
Aber ansonsten nada, ja.
Jedenfalls es wurde gespendet, also dementsprechend wurde es diesmal nicht verkauft. Es wurde gespendet an das Museum Strong Museum of Play. Dort ging die Spende hin und es handelt sich, wie gesagt, um eine Portierung von der Firma ID Software des Spiels Super Mario Bros. 3. Und das war halt eine Portierung auf DOS, kam in den 90ern raus, oder sollte in den 90ern rauskommen, es kam ja nicht raus. Und ID Software war in den Zeiträumen in den 90er Jahren bekannt für Wolfenstein Doom. Das waren also die Spiele, wo ID Software quasi in der Fläche Bekanntheit erlangt hat, würde ich sagen. Das waren so die beiden großen Titel, die, denke ich, den Durchbruch für ID Software oder was für ID Software den Durchbruch bedeutet hat. Und ja, da gab es halt oder da gibt es halt diese Demo, ich glaube 1 bis 4 Level, die spielbar sind und mehr konnte man halt auch nicht sehen, also eine lauffähige Demo.
Ja, mehr wurde ja damals auch nicht entwickelt, das war ja wirklich so, es war ja keine Auftragsarbeit von Nintendo, sondern id Software und John Carmack damals haben halt an der Technik gearbeitet, um halt dieses weiche Scrolling auf dem PC halt zu entwickeln, was damals ja nicht gang und gäbe war, das war ja im Prinzip noch neu und wirklich in Anführungszeichen ein Durchbruch, und haben dann als Demo sich Mario vorgenommen, weil sie gesagt haben, das ist ja sehr stark abhängig ja, von der Qualität auch oder von der Technik, haben das halt wirklich so viel, also ich habe es ja auch nie selbst gesehen, ne, aber anscheinend sehr gut technisch umgesetzt und haben dann gedacht, wir schicken es auch mal an Nintendo. Allerdings da nie eine Antwort bekommen, ja, was mich auch nicht überrascht. Und dann ist das Projekt das eingeschlafen, wobei man sagen muss, die Technik an sich hat man ja auch von id Software damals dann auch noch gesehen, nicht als Mario, sondern das ging ja in Commander Keen dann auf, ja, was ja auch eigentlich eine sehr erfolgreiche Serie für id Software war, für die damals. Von daher, es war ja nicht verloren, aber es hätte damals, wer weiß, wo wir heute wären, wenn Nintendo gesagt hätte, okay, warum nicht Mario für einen PC, ja, und nicht nur exklusiv für eigene Hardware, wäre mal interessant gewesen, ja, was aus Nintendo geworden wäre. Wobei, ja, wenn man mal guckt, was andere oder unter anderem Sega ja passiert ist, ja, mit der Strategie, okay. Ja. Ja, deswegen war vielleicht eine ganz gute Entscheidung, da die, ja, oder nicht drauf zu reagieren. Ja.
Ja, Commander Keen habe ich auch damals sehr gerne gespielt. Das war so ein Side-Scroller, der sehr beliebt war bei mir. Also nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, das waren noch so meine Spielezeiten, so. Die Zeiten, wo ich mich noch gut dran erinnern kann, ja.
Ja, wobei die aktuellen Doom-Versionen sind ja auch nicht gerade von schlechten Eltern. Nicht unbedingt jetzt was für mich, aber haben sich ja auch ganz gut verkauft, ja.
Naja, obwohl man Commander Keen ja nicht mit Doom vergleichen kann.
Zum Nein, Beispiel.
Meine, das war ja damals auch ein ganz anderes.
Von id Software hatten.
Ja, klar.
Die aktuellen Versionen haben sich da auch ganz gut verkauft. Wolfenstein, gerade was jetzt den letzten Teil betroffen hat. Okay, aber.
Ja, so ist das. Gut. Ja, denn noch ein ganz kleines Nintendo-Thema. Die Nintendo OLED-Version ist jetzt bei Amazon vorbestellbar. Zumindest war sie das für ein paar Tage. Ich glaube, mittlerweile haben sie es wieder rausgenommen. Ich guck grad mal rein. Ja, mittlerweile ist sie zwar noch gelistet, aber derzeit natürlich nicht auf Lager und derzeit auch nicht vorbestellbar. Für 2-3 Tage konnte man sie vorbestellen und da war der Preis 349 €. Das war dann der 1:1 Preis umgerechnet in Euro. Da haben sie den gleichen Preis reingesetzt. Wahrscheinlich, weil sie sich da nicht so sicher waren, haben sie sie jetzt erstmal wieder rausgenommen.
Nee, ich denke mal, das hängt eher mit den zu erwarteten Stückzahlen zusammen. Das Problem ist ja, der Run, denke ich mal, auf die Switch wird relativ groß sein. Ja. Vor allem, je näher wir uns halt auch dem Weihnachtsgeschäft nähern. Klar, der Start ist früher, trotzdem
Oktober.
Trotzdem wird die Nachfrage gerade rechtzeitig dann auch bei erwarteter knapper Verfügbarkeit, ja, auch Weihnachtsgeschenke zu sichern, wird der Run ja definitiv in der Zeit halt ich erwarte, dass er halt die Nachfrage sehr hoch sein wird nach der neuen Switch. Du weißt halt nicht, beziehungsweise hast ja auch eine eventuell angekündigte Stückzahl, die du bekommst. Und wenn jetzt die Pre-Orders schon starten und du jetzt schon eventuell dein Kontingent über die Pre-Order weg hast, du kannst ja nicht endlos einfach weiterverkaufen, wenn du jetzt schon weißt, du kannst das nicht erfüllen. Wie viele Leute willst du denn enttäuschen und nachher die Pre-Orders absagen, beziehungsweise auch zum Verkaufsstart keine Möglichkeit geben, dann noch eine Konsole zu kaufen. Und das wird, denke ich mal, generell im Handel ein Problem werden. Wir haben nach wie vor, und da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, immer noch eine sehr schlechte Verfügbarkeit, quer durch alles im Prinzip, was den Spielemarkt betrifft. Das ist ja nicht nur Konsolen, das betrifft ja auch gerade im PC-Gaming-Bereich ja immer noch Komponenten. Teilweise Preise, auch im Speicherbereich, je nachdem, was du haben willst, wo du dich auch fragst, muss das sein? Ja, wir können es halt nicht ändern. Ja, das zieht sich ja nicht nur dadurch. Das ist ja die. Wir haben ja so oft drüber gesprochen, die komplette Branche. Irgendwo, wo Elektronik benötigt wird, ja, ist ja momentan ein bisschen die Krise oder Verfügbarkeitsproblem oder schwierig die Situation einfach. Und ich erwarte auch, dass die neue Switch wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt in den Mengen, die man gerne hätte, verfügbar sein wird. Nintendo ist ja garantiert schon fleißig am Produzieren und am Lagerbestand aufbauen. Aber es ist halt die Frage, wie viel können sie halt produzieren? Wie stark sind die betroffen bei irgendwelchen Displays, Chips, generell Komponenten? Ja, werden sie die Zahlen auch kriegen, die sie gerne hätten? Und das könnte dieses Weihnachten auch nochmal wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Enttäuschung sein, wenn er halt das einfach nicht kriegt, ja. Oder nicht zu dem Zeitpunkt halt dann auch kann oder kriegen kann, ja. Mhm. Ich denke mal, das wird auch bei den anderen Konsolen nochmal ein Thema werden, gerade wenn es halt jetzt zum Weihnachtsgeschäft hingeht. Dass da, je nachdem, wie die Verfügbarkeitssituation ist, der ein oder andere wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr auf den Tisch legt. Weil der ein oder andere Reseller dann
die Nachfrage regelt den Preis, ganz klar. So ist das.
Ja, okay. Sagen wir mal nichts weiter dazu, ja.
Es gibt Händler, die nehmen halt den normalen Preis, aber es gibt auch Händler, die nutzen die Situation aus, sagen wir es mal so.
Ich kenne keinen Händler, der irgendwo Mondpreise verlangt. Ganz im Gegenteil zu den Leuten, die halt kaufen, wenn sie was kriegen und die Dinger zu Mondpreisen halt irgendwo privat nochmal oder bei Amazon einstellen oder eBay, ja.
Ja, gut, privat ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, was da abgeht, ne? Das ist eine ganz andere Sache. Ja, das ist klar. Naja, gut.
So, aber wo wir gerade über Spiel-News sprechen, was mich diese Woche auch ein bisschen überrascht hat, man hatte zwar da schon Gerüchte gehört und mit den Steam Machines gab es ja da auch schon mal Hardware, die übelst steil gefloppt ist von Steam. Und sie haben jetzt das Steam Deck vorgestellt. Das ist im Prinzip die Nintendo oder die Switch von Steam, um es mal so einfach auszudrücken. Linux-basiert, SteamOS 3.0, Proton mit on board als Compatibility Layer für Windows-Spiele, die halt noch nicht für Linux zur Verfügung stehen. Ich bin mal gespannt, inwieweit da wirklich die Kompatibilität oder wie viel der Steam-Bibliothek wirklich dann auch auf Steam Deck unter Linux laufen wird. Das ist ja für mich immer so das größte Fragezeichen. Ja, war es auch schon bei der Steam-Maschine im Prinzip. Ohne da Windows zu installieren, bist halt immer davon abhängig, wie gut ist halt, oder ist das Spiel für Linux verfügbar, beziehungsweise wie gut ist halt SteamOS in der Beziehung. Hm. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird auch, denke ich mal, mit der Dealbreaker sein. Du kannst zwar hingehen und auch andere OS-Version oder andere OS installieren laut Steam auf dem Gerät, aber wie sieht's da mit der Treiberversorgung aus? Ja, wie sieht's aus mit, oder wie gut sind die Treiber? Ja, wie gut wird das dann unter Windows laufen im Vergleich zu SteamOS, was ja eigentlich dann auf die Hardware auch abgestimmt ist? Das sind halt so Sachen, die ich mich frage. Das ist auch mit ein großer Punkt. Ich hätte zwar Interesse im Prinzip dran, aber werde definitiv da keinen einzigen Euro auch in keine Reservierung stecken. Ja, du kannst momentan ja eh nur die Vollbestellung quasi reservieren. Was nehmen sie? 4 Euro? Irgendwas in die Richtung, glaube ich, momentan, damit du dir da ein Reservierungsticket im Prinzip ziehen kannst. Werde ich die Finger von weglassen, bis man die ersten Berichte dazu auf jeden Fall und Tests halt lesen kann, weil die Frage ist ja, wie leistungsfähig ist es wirklich? Ja, wie gut werden die Spiele drauf laufen? Welche Spiele werden laufen? Wie einfach wird es sein, eventuell Windows drauf zu installieren, um dann auch den Epic Game Store nutzen zu können, um da nicht nur von Steam abhängig zu sein? Also das sind so die Fragen, die mich eigentlich im Moment eher beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er halt nach wie vor auch an andere Hardware arbeiten. Inwieweit das dann, wie gesagt, wirklich was sein wird. Oder die eierlegende Wollmilchsau im Prinzip, weil die Switch an sich als Idee ist ja gut. Du bist halt nur von dem abhängig, was Nintendo im Prinzip oder die Entwickler dann für Nintendo dann machen. Mhm. Mit Steam hast du natürlich eine Library, eine Bibliothek an Spielen, es ist eigentlich der Shop oder die Spieleplattform im Prinzip, ja. Von daher mal gespannt, ja. Aber gerade die Frage ist, was wird alles aus der Steam-Bibliothek wirklich dann auf dem Gerät auch laufen können?
Naja,
und klar. Wenn man sich mal anguckt, wie groß da teilweise die einzigen oder wie viele Spiele vielleicht der ein oder andere bei Steam schon geshoppt hat, ja, wird das eigentlich so mit der Dealbreaker dann sein. Ja.
Ja.
Aber ein interessantes Stück Technik, muss man sagen.
Interessant auf jeden Fall.
Wir werfen mal einen Link zu GamerNexus rein. Das Video ist eigentlich sehr gut. Der macht das ja eigentlich fast immer sehr gut. Aber ich fand das Video jetzt eigentlich ganz okay mit den Informationen, die man oder die er auch hatte. Es gibt ja bis jetzt, glaube ich, nur eine Publikation, die Zugriff oder die von Steam Besuch dann hatte, beziehungsweise sich das Gerät ja auch mal live angucken konnte. Das war, glaube ich, IGN, soviel ich weiß, falls ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ansonsten hat das ja keiner gesehen bis jetzt. Ja. Von daher, alles, was man momentan liest, sieht und hört, ist ja im Prinzip viel Spekulation, beziehungsweise ja, man greift halt auf das Hands-on im Prinzip von den Kollegen zurück. Aber ich fand das Video von GamerNexus ganz gut dazu. Von daher, Link in meinen Shownotes drin, kann man sich angucken. Und ansonsten würde ich sagen, interessantes Stück Hardware. Viele Fragezeichen.
Naja, wird man sehen, wenn das Ding dann draußen ist. Ja, gut. Was man auch sehen wird, ob der HomePod Mini jetzt, oder ob, nicht HomePod Mini, um Gottes Willen, ob die HomePods jetzt weiter sterben werden oder ob jetzt die neueste Beta-Version Abhilfe schafft, weil die ist jetzt rausgekommen für die HomePods, nicht nur für die HomePods, sondern auch für alle anderen Beta-Versionen, die derzeit existieren. Da gab es jetzt ein Update und man hofft jetzt, dass das HomePod-Sterben aufhört und man hofft, dass die Bugs jetzt raus sind und dass das Ganze jetzt besser funktionieren wird. Wird sich im Laufe der nächsten Tage zeigen, wenn die betroffenen Kunden, jedenfalls die Kunden, die noch auf ihre alten HomePods überhaupt die Firmware installieren können, weil viele sind ja auch komplett gestorben, ob sich das Ganze dann einstellt und ob die Geräte halt nicht mehr so warm werden. Es gab ja verschiedene Symptome. Wenn sie im Stereo-Modus betrieben worden sind, wurden sie extrem heiß. Oder wenn sie als Standard-Lautsprecher eingerichtet worden sind, am Apple TV wurden sie auch extrem heiß. Also gab ja da verschiedene Konstellationen und auch verschiedene Konfigurationskonstellationen, die dann dementsprechend zu einem sehr heißen HomePod geführt haben. Und dadurch hat sich teilweise auch das Ding dann verabschiedet und ist gestorben. Also das war ein Symptombild, was sich da gezeigt hat. Aber da gab es natürlich auch noch ein paar andere. Und man hofft jetzt natürlich, dass in der Beta 3, die jetzt rausgekommen ist, das Ganze softwaretechnisch gefixt worden ist. Ja, wir sind gespannt. Ja, dann gibt es ein Trade-In-Programm von WD, was jetzt aufgelegt worden ist. Es gab ja da die MyBook Live und die MyBook Live Duo Netzwerk-Festplatten, die so ein paar kleine Sicherheitsprobleme hatten. Es konnte halt zum kompletten Datenverlust führen, weil sie mehr oder weniger offen im Netz rumlagen und ein Zugriff ermöglicht worden ist, so dass man die löschen konnte. Das wurde natürlich jetzt erstmal behoben in Form eines Software-Updates, aber es gibt auch für betroffene Kunden ein Trade-In-Programm, wo man sein Gerät einschicken kann und sich ein neues Gerät aussuchen kann. Allerdings ist es nicht komplett kostenlos, das Ganze. Man bekommt lediglich 40% Rabatt auf das neue Gerät, was man sich kaufen möchte. Ja, die 40% sind zwar ganz okay, aber ich hätte mir da etwas mehr Kulanz gewünscht von WD. Also 50% hätte schon mindestens sein können.
Ja, okay, über die 10 kann man jetzt nochmal diskutieren. Ich habe ja auch noch eine alte Live hier stehen, beziehungsweise nicht stehen, sondern die verstaubt irgendwo vor sich hin. Ich habe die ja schon länger nicht mehr im Einsatz. Hatte kurz überlegt, ob das Trade-In-Programm vielleicht was ist für mich. Muss man mal gucken. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich das Angebot da mit den 40% nochmal in Anspruch nehmen würde, vor allem abhängig davon. Ich habe mir jetzt die Bedingungen noch nicht im Einzelnen durchgelesen. Es wäre halt stark davon abhängig, kann ich es generell für das komplette Produkt Angebot von WD einlösen oder wäre ich an irgendwas gebunden? Ja, das ist halt die Frage. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ansonsten, mein Gott, warum sollte man die 40% nicht mitnehmen? Die Platte ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Wie gesagt, wird im Prinzip nicht benutzt. Von daher könnte man sie im Prinzip auch einschicken. Aber da muss ich mir, wie gesagt, die Bedingungen im Einzelnen nochmal durchlesen, wie ich dann den Rabatt auch nutzen kann. Und mal gucken, ja, vielleicht.
Ja, wenn da, klar. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann gibt es paar neue Informationen, die ich so ein bisschen fragwürdig empfinde, zu den neuen MacBook Pros 14 und 16 Zoll. Da hat nämlich der Leaker Luke Miani, so ein paar Sachen rausgehauen, die ich so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen versehen möchte. Der erste Punkt, der ist nämlich der Punkt, der mich am meisten irritiert, weil es ein Rückschritt wäre, zumindest ein Rückschritt auf dem Papier. Er sagte, die Limitierung des Arbeitsspeichers wird sich bei 32 GB befinden. Und die aktuellen MacBooks, die man sich jetzt konfigurieren kann, zwar noch auf Intel-Basis, die können ja bis zu 64 GB. Und zumindest wäre es auf dem Papier ein Rückschritt, wenn man da eine Limitierung bei 32 GB einziehen würde. Da werden sich bestimmt eine Menge Content Creator, Video Producer beschweren, wie sie es ja auch damals schon bei den 16 GB getan haben. Da gab es ja auch einen Aufschrei aus der Community, ja, Limitierung bei 16 GB etc. Ja, und das Gleiche wird wahrscheinlich jetzt auch bei den 32 GB passieren, wenn diese Limitierung wirklich eintreten wird. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, was ich persönlich nicht glaube.
Ich denke, das könnte schon sein. Ich fände es jetzt, für mich persönlich fände es jetzt nicht so das Problem, wann brauche ich mal 64 GB privat, dass der eine oder andere Pro da vielleicht die Hände mit dem Kopf zusammenschlägt, okay. Aber wenn man mal guckt, gerade wie halt bei den ersten M1-Geräten die Berichte waren in Bezug auf RAM-Benutzung beziehungsweise 8 und 16 GB, wie die Maschinen halt laufen, warum sollte das mit 32 nicht und 64 oder mit nur 32 im Vergleich zu den 64 nicht ähnlich sein?
Ja, klar, deswegen sagte ich ja.
Mit den neuen Chips und halt auch mit der neuen OS-Version.
Ja.
Klar, der eine oder andere Pro wird es trotzdem merken oder gerne mehr haben, wenn es ginge, aber ja, also könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass 32 der Schnitt erstmal sein wird, ja.
Ja, deswegen sagte ich ja Rückschritt auf dem Papier. In der Praxis wird das ganz anders aussehen, ganz klar, weil
hoffentlich,
man das so nicht vergleichen kann mit einer Intel-Architektur. Das ist korrekt, ja. Das ist wohl wahr. Gut. Der zweite Punkt ist, der SD-Karten-Slot soll UHS 2 unterstützen. Hat mich auch ein bisschen irritiert, warum 2?
Das wäre sehr unglücklich, wenn das wirklich so wäre, ja.
Weil es gibt ja mittlerweile schon 3 und diesen Dreierstandard gibt es auch schon relativ lange. Da setze ich auch mal ein großes Fragezeichen dahinter, ob es wirklich nur 2 sein wird. Da bin ich auch sehr skeptisch.
Ja, wobei das Steam Deck kommt, glaube ich, auch mit UHS 1, ja. Was sich mir auch nicht unbedingt erschließt, ja, weil gerade wenn man sich mal die Lesegeschwindigkeiten anguckt oder der Unterschied zwischen den Lesegeschwindigkeiten, macht 1 eigentlich auch keinen Sinn, ja. Gerade wenn du eine Kiste oder eine Konsole hast, ja, und da eventuell von der SD-Karte auch spielen willst, macht halt die Lesegeschwindigkeit schon einen Unterschied, ja.
Auf jeden Fall. Und natürlich muss man auch die kompatiblen Karten dafür haben. Kartenleser das kann. Man muss natürlich auch die Karten dazu haben, die das abbilden können. Und da kommt man natürlich auch ein bisschen in andere Preisbereiche rein. Die sind etwas teurer als die Wald- und Wiesen-SD-Karten, ganz klar. Aber wer Profi-Videomaterial aufnimmt, der hat meistens auch solche Karten im Einsatz, die auch diese Geschwindigkeiten abbilden können. Weil viele Kameras ja auch diese hohen Standards voraussetzen. Ich kann in den meisten Kameras, wenn ich diese hohen Videoformate oder diese hochauflösenden Videoformate aufzeichnen will, gar keine kleineren oder langsameren Karten einsetzen, weil einfach die Kamera das voraussetzt, dass diese Karten diese Geschwindigkeiten erfüllen.
Ja.
Ja, ja, und der Touch-ID-Knopf soll hintergrundbeleuchtet sein. Ja, mein Gott.
Nee, also.
Was?
Sorry, das wird. Nee. Weil das ist eigentlich schon ein Ding, wo ich sagen würde, nein, ja, das wird so nicht.
Kein hintergrundbeleuchteter
Touch-ID-Knopf. Ah! Was war das? Hallo, bist du noch da?
Ich bin noch da, ich höre dir zu.
Boah, ich bin taub.
Ich habe nichts gesagt.
Nee, bei mir hat irgendwie im Hintergrund gerade, ich habe einen falschen Link geklickt, hat ein Video automatisch angefangen zu spielen. Boah, ich hasse das so.
Wie würde Jogi Löw sagen, höchste Konzentration bitte hier bei der Aufnahme.
Genau. Gerade wenn du konzentriert bist und dann so ein Scheiß von Auto alle selbst anfängt zu spielen.
Ja, okay.
Boah, Freunde, unglaublich. Dass es sowas heute noch gibt, ja, selbststartende Videos.
Ja, das ist eine Seuche, ja. Ja gut, aber wie gesagt, ein hintergrundbeleuchteter Touch-ID-Knopf. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt gerade darauf kommt, dass man das unbedingt, dass es unbedingt kommen wird. Aber okay, sei es drum.
Da würde ich eher davon ausgehen, dass das ein Gerücht wieder ist, was null Hand und Fuß hat.
Ja, also nach dem Motto, streuen wir mal was ein, vielleicht haben wir ja Glück damit mit der Aussage. Ne?
Ja, beziehungsweise wir leaken sowas mal und dann sehen wir, an welcher Stelle geleakt wurde, ja.
Kann auch sein, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie gut der Track Record bei Mr. Miyani ist. Keine Ahnung. Ich habe den nie so im Fokus gehabt, ja, den guten genau, Mann. Ja. Ich wollte immer Mr. Miyagi sagen, aber das war was anderes.
Das ist was ganz anderes, ja.
Das ist was ganz anderes, ja.
Auftragen, okay. Polieren. Auftragen, polieren.
Ja.
So, wo wir gerade bei Deutschen sind.
Okay.
Garmin hatte jetzt auch nochmal gesagt, dass er, ja, beziehungsweise, dass der iMac, der große iMac, auf dem Weg sei. Ja, leider genaueres zum Zeitpunkt gab es da auch nicht. Er hat halt auch nur angemerkt, er geht halt davon aus, dass da auf jeden Fall die nächste Generation des Apple Silicon halt verbaut sein wird, ob das dann ein M2 sein wird oder er sagte, oder in seinem Bericht dann auch mal ein M2X. Muss man dann einfach mal abwarten, ja, je nachdem, was halt Apple da raushaut. Wie gesagt, Zeitpunkt jetzt von ihm leider auch nichts. Geht auch davon aus, halt ein größeres Display. Wir haben ja den Schritt gehabt zum 24 Zoll iMac jetzt. Er geht auch davon aus, ein größeres Display. Das sind alles Sachen, ja, über die wir jetzt auch schon oft genug gesprochen haben. Ja. Ich hätte jetzt mal wirklich von ihm so einen Zeitpunkt oder eine Zeitangabe,
ich meine,
interessiert. Dabei leider jetzt gar nichts, ja.
Ja, das sind alles so Gerüchte, die immer mal wieder aufgewärmt werden. Es gibt immer mal wieder Artikel dazu, aber inhaltlich kommt nichts Wesentliches dazu.
Ne? Genau, wir gehen alle davon aus, dass es nicht der M1 sein wird, weil was hat der eigentlich in dem Gerät zu suchen?
Ja? Nichts.
Wir gehen alle davon aus, es wird größer, weil wir A, eh schon mitrechnen und B, ja, der kleine iMac gezeigt hat, dass sie ja da auch aufs Größere, warum sollte man da nicht von 27, und wir haben ja auch schon gerätselt, 30, 32 eventuell. Mhm. Würde durchaus Sinn machen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, warum Garmin da nochmal das jetzt
aufwärmt.
Ja. Im Prinzip und vor allem auf dem Weg, ja. Hat er wieder da was aus seinen Quellen gehört und kann man davon ausgehen, dass es dieses Jahr noch was wird, was ich nicht unbedingt jetzt leider so sehe, wie sich das momentan abzeichnet. Und was wir ja alles noch erwarten dieses Jahr, macht dann ein iMac noch Sinn? Dann hat zuletzt auch wieder jemand spekuliert oder ein Gerücht gestreut, dass noch ein Intel-Update jetzt quasi anstehen würde, ja, dass der iMac nochmal halt was das Intel-Silicon betrifft, nochmal so ein Silent-Update bekommt, um den halt noch ein bisschen relevant zu halten, beziehungsweise halt von der Technik her abzudaten, beziehungsweise was die Speeds betrifft. Weiß ich jetzt auch nicht, würde Apple das jetzt nochmal machen, wenn halt wirklich relativ, oder dieses Jahr nochmal ein ein Apple Silicon iMac kommen, so alle in großer kommen sollte. Würde da ein Silent Update nochmal Sinn machen? Sollte man da wirklich das Geld in die Hand nehmen?
Nein, Leute auf keinen
eventuell
Fall.
Dazu bringen, einen neuen Intel iMac zu kaufen und dann, nee, das macht, glaube ich, jetzt auch keinen Sinn.
Es kommt halt darauf an, wie weit der iMac noch weg ist von uns. Dann ist es natürlich interessant, für Apple noch interessant, nochmal so ein Silent Update zu bringen, was die CPU beanlangt. Das ist für Apple wahrscheinlich interessant, aber für den Konsumer nicht.
Nein, hätten wir noch ein iMac Pro,
ja,
würde, glaube ich, so ein Silent Upgrade in der Ecke vielleicht nochmal Sinn machen, wobei ich dann auch nicht unbedingt zu raten würde, nochmal einen neuen iMac, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um einen iMac Pro zu kaufen, auf Intel-Basis. Ja.
Ja.
Es gibt den Pro nicht mehr. Wir warten momentan auf einen neuen iMac. Es gab das Apple Silicon Update auch mit dem neuen Design für den kleinen iMac. Deswegen gehe ich auch nicht unbedingt davon aus, dass jetzt Apple nochmal ein Intel Update machen würde.
Ja, das glaube ich auch nicht. Es sei denn, der iMac ist noch sehr weit entfernt, dann könnte ich es mir unter Umständen vorstellen.
Genau, und es wäre halt relativ einfach, ein Silent Update zu machen. Generell einfach nur ein CPU-Upgrade zu machen zum Beispiel.
Genau.
Aber wie weit müsste der dann noch weg sein? Das müsste ja mindestens mal ein halbes Jahr sein. Eher länger.
Ja gut, wir wissen ja nicht, wie es mit der Chip-Krise aussieht, das bringt ja alles so durcheinander, wie sich das...
Ja, oder Display, generell.
Displays, genau, ja. Das ist es ja.
Kriegt Apple das Display in der Größe, in den Stückzahlen, die sie erwartet, dann auch verkaufen zu können, ja?
Ja. Ja, das ist das Problem. Und ich glaube, Apple hat sich das auch komplett anders vorgestellt, dass diese Chip-Krise dazwischen gekommen ist.
Sehr viele haben sich das anders vorgestellt. Ja.
War jetzt so konkret auch nicht abzusehen. Naja, gut. Schauen wir mal. Mehr können wir nicht tun. Ja, dann gibt es so ein paar Themen, die so ein bisschen... Ja, auch so Follow-up-Themen sind. Wir haben letzte Woche über die...
Ach, warte mal, wo wir gerade bei den Gerüchten sprechen. Lass uns doch das, was du ansprechen wolltest, vielleicht später oder nachher
nochmal machen.
Weil ich habe nämlich jetzt noch, was ich noch eingefügt hatte hier kurz als Thema, war einmal die Gerüchte zum Google Pixel Fold, was ja noch im vierten Quartal erwartet wird. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das realistisch ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Google das gerne jetzt noch bringen würde. Gerade eventuell dann auch, wenn gerade das neue iPhone kommt und Google dann halt ein faltbares Telefon hätte. Ja, und da halt so ein bisschen Wind auch nochmal aus vielleicht dem Apple-Hype ziehen könnte. Wobei, mein Gott, wie viele Telefone verkauft Google? Ja, das ist halt die andere Frage. Aber die könnten da auf jeden Fall nochmal, gerade mit einem faltbaren Telefon, einiges an Aufmerksamkeit halt nochmal zu sich ziehen. Was mich eigentlich mehr interessiert oder ich interessanter fand an dem Gerücht war eigentlich jetzt auch wieder, dass der Displayhersteller oder der Lieferant halt Samsung ist. Sie da auf ein sehr dünnes Glas halt setzen im Vergleich zu ihrer ersten Folienlösung, die sie hatten. Und da wieder die Erwähnung, dass Samsung anscheinend momentan gerade in diesem Faltbereich an Displays im Prinzip der einzige Lieferant auf dem Markt ist. Oppo, Xiaomi, sind alles Leute, die Displays von Samsung im Faltbereich einsetzen. Und da habe ich mich auch gefragt, hallo, wo sind denn bitte die ganzen anderen? Es waren doch so viele im Gespräch, die irgendwie an Lösungen für faltbare, generell oder auch rollbare Displays arbeiten. Und Samsung ist momentan derjenige, der irgendwie da den Finger auf dem Markt hat. Fand ich jetzt auch eigentlich mit so das Interessanteste an dem Bericht darüber, was jetzt Google Pixel Fold betroffen hat, weil ja auch gerüchteweise Samsung ja Muster an Apple geliefert hat und die da an Prototypen arbeiten. Also das fand ich dann, wie gesagt, schon sehr interessant, inwieweit Samsung da halt den Markt in Bezug auf faltbare Displays anscheinend beherrscht, ja.
Ja, sie haben ja auch sehr lange Erfahrung, in Anführungsstrichen Sie sind ja sehr früh eingestiegen in den Bereich und haben ja schon einige Generationen von faltbaren Geräten ausgebracht. Ne?
Ja, und wie gesagt, sind anscheinend der Hersteller in dem Whisky-Bereich mit der besten oder mit der meisten Erfahrung und anscheinend auch einem wirklich guten Produkt. Ja. Wobei die Frage ist, wie viele andere können dann auch wirklich nennenswerte Stückzahlen liefern, die in dem Bereich halt entwickeln. Auf jeden Fall sehr interessant auch vom Timing her, dass Google das eventuell dieses Jahr wirklich noch in den Markt bringen will. Und ich denke auch nach wie vor von Apple eine sehr gute Entscheidung, das nicht so jetzt rushen zu wollen. Ja, da nicht jetzt unbedingt auf Teufel komm raus, dann auch noch ein eigenes faltbares Gerät jetzt unbedingt auf den Markt werfen zu müssen, sondern sich da anscheinend die Zeit nimmt, ja, um das auch wirklich zur Reife zu bringen und zu sehen, ja, wie die Display-Entwicklung da unter anderem bei Samsung einfach vorwärts geht. Und wir sind da mittlerweile ja bei, keine Ahnung, der wievielten Generation Samsung da mittlerweile angekommen ist. Aber die haben die Probleme, die sie am Anfang hatten, anscheinend jetzt mittlerweile im Griff. Ja, dann ist es ja im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit, wenn Apple der Meinung ist, dass es was ist, was sie machen wollen, dass wir da auch dann nächstes oder spätestens übernächstes Jahr dann wahrscheinlich was sehen werden von Apple.
Ja, ich meine, das ist ja der klassische Apple-Weg. Ne? Erstmal abwarten, was der Markt macht, beobachten, wie sich das Ganze entwickelt, wie solide die Technik ist und dann später aufsteigen und
ja, vor allem dann wahrscheinlich auch jetzt mit den Prototypen, die sie machen, wahrscheinlich auch entsprechend mit Feedback mit Samsung zusammen, halt dann die Technik dann auch zu der Marktreife zu bringen, wie sie sich Apple einfach vorstellt.
Ja, so ist es.
Ja. Und in dem Zusammenhang war auch mal ganz interessant eine Nachricht, die ich gelesen hatte, dass Xiaomi jetzt gerade Apple überholt hat, was jetzt die Verkaufszahlen betrifft. Im Smartphone-Bereich und da weltweit zur Nummer 2 geworden ist, also Apple überholt hat, beziehungsweise von 2 auf 3 verdrängt hat. Wie sich das dann weiterentwickelt, muss man mal gucken. Ja, gerade, also wir verlinken den Artikel auf jeden Fall, da kann man sich die Zahlen auch nochmal im Einzelnen auf jeden Fall angucken. Ja, wie gesagt, wird es auch nochmal schön aufgeschlüsselt, wer wie welchen Anteil dann hält und wie sich das in den Märkten dann aufteilt. Was ich auch nicht wusste, ist, dass gerade in Südamerika und in Afrika Xiaomi anscheinend jetzt stark explodiert ist, was die Verkaufszahlen betrifft. Und da ja in einem Markt tätig sind, in dem Apple ja im Prinzip ja kein Angebot hat. Sie haben zwar mit dem Mini beziehungsweise mit dem SE ja günstigere, in Anführungszeichen, Geräte, ja, aber natürlich nicht in den Preissegmenten, klar, wie sie unter anderem Xiaomi wahrscheinlich in den Märkten ja dann auch in den Markt drückt.
Genau.
Und ja, mal gucken, ob sie es schaffen, vielleicht auch nochmal an Samsung zu kratzen, was ich ja doch dann mal eher bezweifle, weil wenn man mal guckt in den traditionellen Marken oder sagen wir mal wo auch Apple ja gerade in dem hochpreisigen Smartphone-Markt unterwegs ist, da sind ja, so viel ich weiß, ja, nach wie vor die Verkaufszahlen jetzt nicht unbedingt so groß. Ja, die haben da zwar auch Geräte im Angebot, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Markt mit den Wachstumszahlen für Xiaomi,
ja,
unter
anderem. Naja. Ja, wie du sagtest, dieser Bereich Schwellenländer, da sind die ganz groß und da haben die natürlich auch ein Angebot, was Apple so nicht hat. Ganz klar, da kriegst du ja Geräte für 120, 130 Euro teilweise und in dem Bereich ist Apple ja gar nicht unterwegs. Und da kann man natürlich auch die Masse mit erreichen, mit diesen Geräten, ganz klar.
Ja, gerade auch, was da die Zahlen betrifft, halt auch nochmal Samsung. Samsung hat da ja auch sehr viele Serien, die in den Preissegmenten unterwegs sind.
Ja,
beziehungsweise eventuell leicht drüber dann noch anfangen. Mich wundert das sowieso immer, ja, wenn du auch gerade mal irgendwelche Werbeblättchen aufblätterst oder Samsung-Geräte drin sind mit Bezeichnungen, die du noch nie gehört hast, ja, und zu Preisen wurde
okay. Ja, das liegt auch daran, weil wir natürlich erstens im Apple-Bereich unterwegs sind und dann guckt man sich natürlich auch nur die Flagship-Vergleichsmodelle an, ne? Dann schaut man nicht nach den kleinen Geräten aus der A-Reihe von Samsung, was es da alles, A31, A51, was es da alles gibt. Ja. Da fehlt mir auch der Überblick, ne? Ganz klar.
Genau.
Ja. Anyway.
Gut. Genau, das war das, was ich jetzt nochmal kurz, weil es gepasst hat, einstreuen wollte.
Mhm. Genau. Gut, in der letzten Sendung haben wir ja über die Dezentralisierung von Apple gesprochen, dass sie sich etwas breiter aufstellen möchten, was ihre Standorte angeht. Und davor hatten wir auch schon vor ein paar Ausgaben gesprochen, dass sich Apple im sozialen Wohnungsbau engagiert. Da gab es ja noch keine konkreten Informationen, wie die Zahlen und Fakten aussehen, was da konkret abläuft. Mittlerweile gibt es ja jetzt ein Statement von Apple, wie die Zahlen aussehen und wo sich Apple da im Detail engagiert. Und die Zahlen sehen im Moment so aus, dass Apple bisher 1 Milliarde US-Dollar investiert hat und ein Programm mit dem Bundesstaat Kalifornien aufgesetzt hat. Das war zwar schon im Vorfeld bekannt mit dem Programm, dass sie da zusammenarbeiten, aber hier gibt es auch noch einen sehr detaillierten Bericht, wie das Ganze funktioniert, dass sie zum Beispiel für Hauskäufer ein Finanzierungsmodell aufgesetzt haben, das auch Arbeitnehmer, die jetzt kein so ein exorbitant hohes Einkommen haben, sondern in einem mittleren Einkommensbereich liegen, sich Immobilien leisten können, etc. pp. Das ist eine Komponente, was in dieses Wohnungsprogramm einfließt, und diese Komponente hat verschiedene Standbeine, und das ist, wie gesagt, ein spezielles Standbein. Es geht darum, auch in den Randgebieten Wohnungen zu schaffen, die auch im Mietpreissegment etwas weiter unten liegen und auch die Obdachlosen von der Straße zu holen, weil es gibt, so schlimm es auch klingt, Obdachlose, die zwar in Lohn und Brot sind, auch im Digitalbereich in Lohn und Brot sind, aber wie gesagt leider auf der Straße leben oder mehr oder weniger in ihrem Auto übernachten. Das zählt ja auch als obdachlos. Ein Auto kann man ja nicht als festen Wohnsitz bezeichnen. Das gilt nach meiner Meinung auch als obdachlos. Ja, und man möchte halt diese Leute von der Straße bekommen und man möchte halt auch den Leuten ein Eigenheim ermöglichen, die es normalerweise so nicht finanzieren können. Ja, und das sind so die Standbeine, die dieses Programm beinhaltet. Wir verlinken auch nochmal ein Statement von Apple oder eine Pressemitteilung von Apple, wo das Ganze genau erläutert wird. Das klingt alles sehr positiv und ich hoffe, dass es auch wirklich runtertropft bis auf die kleinste Ebene und dass auch wirklich die Obdachlosen von der Straße geholt werden. Ja. Das ist ja dramatischer, als man sich das so vorstellt, das ganze Thema. Ne? Da geht ja einiges ab. Ja, und so positiv auch diese Meldung klingt, so negativ finde ich auch die nächste Meldung, die da jetzt so mehr oder weniger Stück für Stück jede Woche rauskommt aus den Kreisen von Apple. Diese ganze Homeoffice-Geschichte, das wird so eine kleine Negativ-Geschichte oder so eine kleines Negativ-Thema. Da gibt es nämlich einen ausführlichen The Verge-Artikel, wo so ein paar Mitarbeiter berichten, wie viel Druck Apple ausübt, um die Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schicken zu müssen. Oder dass halt, wie gesagt, diese Anträge auf Homeoffice nicht stattgegeben werden. Das geht so weit, dass Mitarbeiter mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die auch nachweislich einen Behindertenausweis, also in Deutschland würde man sagen Behindertenausweis, wie die genaue Bezeichnung in den Staaten ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, nachweislich unter einer körperlichen Beeinträchtigung leiden, dazu gezwungen werden von Apple, ihre Krankenakte komplett offen zu legen, um wie gesagt den Antrag auf Homeoffice stattzugeben oder dementsprechend nicht stattzugeben. Das sind so Berichte, die mich ein bisschen erschrecken lassen. Ne? Und das sind so einige Punkte, die da rausgekommen sind. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Maßnahmen, dass das detailliert begründet werden muss, warum man jetzt Homeoffice machen will, etc. Also Apple gibt da sehr, sehr schwer nach und
wobei, man muss ja auch mal gucken, wo kommt es denn, ups, jetzt habe ich ja aus Versehen gerade das hier unsere ja, die falsche Taste erwischt und 1000 Zeilen im Dokument eingefügt, ja, sowas kann man muss ja auch sehen, wo es herkommt. Ich gehe auch stark davon aus, dass die Anträge auf Ausnahmegenehmigungen mittlerweile sehr stark explodiert sind. Und irgendwie muss ja Apple das Ganze auch eingrenzen, beziehungsweise die Spreu vom Weizen trennen. Ich denke, dass da Anträge gestellt werden, die nicht unbedingt nötig wären, wo Mitarbeiter nach wie vor, genau wie vor Corona, im Büro zur Arbeit erscheinen könnten, die halt jetzt gesehen haben, wie angenehm das ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Beziehungsweise, ja, dass es ja auch so gut geht, ja, und das gerne weiter fortführen würden und dann einen Antrag stellen und Apple da jetzt einfach wahrscheinlich die Maßnahmen auch verschärft hat, um da, wie gesagt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Klar ist es scheiße. Ja, wir haben vor der Aufnahme gerade darüber gesprochen, mein Arbeitgeber ist ja jetzt auch, oder geht jetzt auch gerade wieder dazu über und hat gesagt, dass jetzt wieder halt vor Ort, also im Büro gearbeitet werden soll. Da müssen wir jetzt auch gucken, wie wir das alles organisieren, wer wie wo wann da ist, weil ich ja zum Beispiel angefangen habe während Corona und eigentlich noch keinen Arbeitsplatz habe. Mhm. Ich weiß noch nicht, habe ich ein Büro, ja, wo sitze ich, ja, mhm, das muss ich jetzt alles erst noch finden. Das sind wir jetzt die Woche am Organisieren, ja, und ja, es fängt halt an, wir hatten da jetzt die vergangenen Wochen immer mal drüber gesprochen, wie das halt so ist, ja, und wie gesagt, mein Arbeitgeber hat halt jetzt gesagt, es ist soweit, ja, ja, war ja im Prinzip eigentlich jetzt die letzten Wochen schon damit zu rechnen, wir haben das jetzt alles, oder der hat es jetzt ein bisschen nach hinten geschoben gehabt, aber jetzt ist es halt soweit. Und bei uns gab es auch schon Anträge, weiterhin das so zu machen. Ups, war ich das wieder oder warst du das gerade?
Ich habe nichts gemacht. Ich sitze hier und
dann war ich das eben aus Versehen wieder.
Ja, wobei Mensch, ich mich halt frage, doch mal wie. Die Finger still.
Ich frage mich. Nee, ich hatte die Finger gar nicht am Keyboard, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie das passiert ist. Ich halte nämlich gerade Abstand, deswegen, um das nicht nochmal zu machen. Und es ist doch wieder passiert. Deswegen habe ich gefragt, ob du das vielleicht warst eben. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei uns gab es auch Anträge jetzt, weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten, beziehungsweise wir hatten ja die Erlaubnis gehabt, uns unter anderem den Monitor vom Arbeitsplatz halt auch mit nach Hause zu nehmen. Jetzt wurde halt gefragt, ob halt dann fürs Büro wieder Monitore angeschafft werden. Wobei ich mich frage, wieso denn? Der steht doch zu Hause, dann bringst du ihn wieder mit. Ja. Also das sind alles so Sachen, die jetzt geklärt werden müssen, beziehungsweise die halt schon beantwortet wurden bei uns entsprechend. Aber wie gesagt, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass anstatt von wahrscheinlich 2 Anträgen die Woche jetzt mittlerweile 200 bei Apple
auf dem Tisch landen. Ja, natürlich. Kann ich mir auch vorstellen. Aber wenn natürlich von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung die Krankenakte offen gelegt werden soll und
das ist ja okay, so. Bei so Sachen, wo es ja, ja im Prinzip offenkundig ist, ja, oder offensichtlich ist,
das da, hat dann immer so ein Geschmäckle.
Das ist halt eine andere Sache. Es gibt allerdings auch, gerade weil du vorhin da auch den Deutschen oder den Behinderten, nee, wie hast du gesagt, den
Behindertenausweis
bei genau, uns meinst hier, du? Ja. Hier bei uns in Deutschland angesprochen hast. Da gibt es allerdings auch so Fälle, wo nicht unbedingt jetzt, wenn du die Person siehst, ersichtlich ist, dass die, keine Ahnung, 60, 70, 80% Behinderung hat, weil sie einen normalen, in Anführungszeichen, Eindruck auf dich macht.
Klar.
Da müsstest du auch entweder halt den Ausweis sehen oder eventuell, je nachdem, halt auch mal einen Einblick in die Krankenakte vielleicht mal machen, um zu sehen, wieso. Oder was ist da jetzt wirklich der Fall? Wie gesagt, Amerika kennen wir uns beide nicht aus. Von daher, wenn da mal gesagt wird hier, warum und bring mal deine Krankengeschichte bei oder begründe das mal oder bring einen Test vom Arzt mit bei, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wie wir es auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, alle PR-technisch ist das.
Ja, und was auch auffällt ist, dass sich einige Mitarbeiter in den sozialen Medien sehr stark Luft machen. Das hat man bei keinen anderen negativen Ereignissen in der Vergangenheit gesehen. Da gab es immer so ein bisschen, da haben die immer in Anführungsstrichen dicht gehalten und haben das nicht nach außen getragen. Und jetzt ist es halt so, dass sich bei dieser ganzen Situation viele Mitarbeiter öffentlich Luft machen und ihren ganzen Missmut ins Internet kippen. Und das ist auch schon sehr, sehr, in Anführungsstrichen, negativ beeindruckend, ja? Dass sich da die Mitarbeiter jetzt wirklich auch nicht nur 2, 3, sondern man konnte ja schon wirklich herauslesen, dass sich sehr, 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 sehr viele Mitarbeiter da im Internet auslassen über die Situation, wie Apple durchgreift und wie Apple verhindern möchte, dass das Abwandern ins Homeoffice stattfindet. Tja.
Verhindern denke ich jetzt mal nicht.
Naja,
aber
du siehst ja.
Nee, es, wie gesagt, aber da halt, da wo es halt berechtigt ist, ja.
Ja, aber sie greifen restriktiver durch und
ja, aber das, wie schon gesagt, wenn
wollen wenn, das schon einschränken.
Ja, wobei oder womit sie ja meiner Meinung nach auch durchaus ein berechtigtes Interesse dran haben, wenn, wie gesagt, Pandemie war ein Ding, jetzt kehren wir langsam zum normalen Leben in Anführungszeichen wieder zurück, von daher auch die alten Arbeitsbedingungen, wenn Apple das halt, wie gesagt, jetzt so fortführen will, dass man halt x Tage die Woche auf jeden Fall im Büro ist, ist halt die Frage, inwieweit kann man das halt flexibel gestalten, kann ich mir die Tage selbst aussuchen, wird es vorgegeben, etc., das ist ja die nächste Frage. Kann ich Apple, wie gesagt, sehr gut verstehen. Ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Ja, jetzt wieder zur alten Normalität zurückzukehren, ist halt schwierig. Ja, das wird auch nochmal eine gewisse Zeit dauern, ja, bis man das dann auch gelöst hat, dass das natürlich in der Art und Weise auch gerade für Apple so in der Presse halt ein Thema ist, ist halt sehr unglücklich. Sind sie teilweise auch selbst dran schuld.
Eben.
Ja.
Dass wir jetzt so ein Medienecho haben, das sogar bis zu uns rüberschwappt, das liegt daran, dass Apple das ganze Thema sehr unglücklich behandelt hat. Das ist meine Meinung. Sie hätten da etwas anders mit umgehen müssen.
Sie hätten da ja anders mit umgehen können, ja.
Ja. Ja, können, müssen, wie auch immer. Das ist jetzt, das hat halt dieses negative Medienecho ausgelöst. Ne? Naja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Da wird sicherlich noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen sein.
Nein.
Gut. Ja, dann geht's weiter. Wir haben eine neue Hardware gesehen in dieser Woche. Hast du das mitbekommen?
Auf welche Hardware spielst du jetzt an?
Es gibt nur eine neue Hardware von Apple in dieser Woche.
Ach, von Apple, das ist das, okay. Nee, dann, das hab ist ich, das, dann weiß ich, ja, dann weiß ich Bescheid.
Das Akku-Pack, was sie rausgebracht haben.
Da habe ich direkt an dich gedacht.
An mich? Ja. Ich habe doch gar kein MagSafe-fähiges Endgerät.
Nein, aber Reverse Charging.
Ja, genau, eines meiner Lieblingsthemen. Aber da kommen wir im zweiten Teil zu. Dass Apple an einem MagSafe-Akku-Pack arbeitet, diese Gerüchte gibt es ja schon relativ lange und die sind ja immer wieder aufgetaucht und die haben sich jetzt bewahrheitet. Apple hat eine Silent Präsentation gemacht, in Anführungsstrichen, oder besser gesagt einfach das Ding in den Shop reingehauen und der Rest hat sich dann ja ergeben. Das geht ja ganz schnell bei Apple, dass die Medien sofort drauf reagieren. Ja, es ist ein MagSafe-Akku-Pack, was auf die komplette MagSafe-fähige Produktreihe aufsetzt. Das heißt, die ganze 12er-Reihe, 12 Mini, 12 Pro und 12, das 12er Normal und das 12 Pro Max. Es gibt nur eine physische Akkugröße, da gibt es keine Differenzierungen. Sieht etwas kurios aus beim 12er Mini. Das ist mehr oder weniger passgenau. Und bei den anderen Geräten sieht es dann halt etwas kleiner logischerweise aus, weil sich das Akku-Pack halt von der physischen Größe nicht verändert. Und auch nicht von der Batteriegröße logischerweise. Für alle Geräte das gleiche Akku-Pack. Preislich liegen wir bei 109 Euro. Wenn man sich marktbegleitende Hersteller anschaut, die das nicht das gleiche oder das ähnliche Features bieten, dann ist das schon sehr selbstbewusst, weil bei Marktbegleitern liegt man so 50, 60 Euro, wenn man jetzt vernünftige Anbieter vergleicht, ich sag mal Mofi etc., da liegt man deutlich drunter und wenn man in den C-Brand-Bereich reingeht, bekommt man solche Dinger schon für 40 Euro, was ich allerdings nicht tun würde. Also ich würde schon in die Kategorie Mofi gehen und nicht da drunter. Ja, und das Ding hat 1460 Milliampere-Stunden, auch wenn man vergleichbare Produkte sich anschaut, liegt man auch weit drunter, weil dieses Mophie-Gerät, was mir jetzt gerade einfällt, was ich eben doch schon als Vergleichsprodukt angeführt habe, hat 5000 mAh. Also so von den grundsätzlichen technischen Daten ist das Ding absolut nicht so sexy. Das Einzige, was ich in sexy finde, es wird jetzt im iPhone ein Feature freigeschaltet, was vorher schon extrem lange in der Gerüchteküche unterwegs war und was hardware-technisch ja auch bestätigt worden ist, was jetzt aber softwaretechnisch freigeschaltet ist. Das bedeutet, ich kann über das iPhone das Akku-Pack aufladen, wenn ich das iPhone mit einem Lightning-Kabel und dementsprechend mit einem Netzteil verbunden habe. Und dieses Update wird dann bei der Software Version 14.7 aktiviert oder diese Funktion wird aktiviert und das setzt dann auch das Akku-Pack voraus. Also das heißt, das funktioniert erst ab 14.7 und ich gehe dann auch davon aus, dass dieses Reverse Charging dann halt freigeschaltet wird. Ja, und das ist auch der einzige Punkt in meinen Augen, der das Gerät interessant macht, dass man das Akku-Pack direkt über das iPhone aufladen kann. Ja. Ansonsten finde ich das Ding jetzt nicht so spektakulär. Auch vom Preislichen her gesehen, uninteressant. Aber was hat man erwartet? Dass das Ding für 50 Euro verkauft wird, das wird nicht passieren oder sehen wir ja jetzt.
Unterstützt das aber nicht auch bis zu 15 Watt laden, wenn das iPhone mit einem entsprechenden Charger aufgeladen wird?
Das ist richtig. Das ist
und
richtig,
ich glaube, ja. Die Third Party können ja nur bis zu 5 Watt
über MagSafe. Ich glaube 7,5.
Ja, auf jeden Fall weniger.
Ja, auf jeden Fall weniger, ja.
Auf jeden Fall weniger. Also das ist halt ja. Nochmal so ein Ding. Mhm. Ich habe die Einzelheiten nicht mehr so im Kopf. Aber du kannst auf jeden Fall laden über das iPhone. Du kannst das iPhone laden über das Pack, wenn es angeschlossen ist, glaube ich, zum Aufladen. Ja. Du hast die 15 Watt, mit dem es maximal geht. War da noch irgendwas? Achso, ich glaube nur in weiß. Ja?
Nur in weiß. Ja, das. Wie, es sieht aus, als ob das so ein Silikon wieder ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fusselmagnet etc. Das kennen wir ja schon von den Hüllen.
Also mit im Grund, warum ich zum Third Party greifen würde, in dem Fall wahrscheinlich, ist wirklich, ich möchte den Akkupack nicht in weiß. Deswegen hoffe ich, dass da zumindest mal noch schwarz vielleicht kommt in Zukunft.
Das kann sein, dass sich das noch erweitern wird, produkttechnisch. Also aufgrund dieser sehr kleinen Milliampere-Zahl mit 1460 Milliampere-Stunden ist es schon mal für mich nicht interessant. Ja. Naja, okay. Warum auch nicht? Wer es haben will, der soll es sich kaufen. So, und dann gibt es noch ein Gerücht zum zweiten Apple Store in Berlin. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Spekulationstechnisch war da die Rosenthaler Straße im Pott der Gerüchteküche. Und das bekräftigt sich jetzt immer mehr und das bewahrheitet sich immer mehr. Ist auch ein sehr guter Standort, ist Berlin-Mitte. Und wir sehen jetzt Stellenausschreibungen, die sich jetzt zwar nicht direkt auf diesen zweiten Apple Store beziehen, aber man kann es da heraus her ableiten, weil wenn man sich Stellenausschreibungen in der Vergangenheit angeschaut hat, dann haben sie sich direkt auf den vorhandenen Apple Store bezogen und auch direkt angegeben, dass das dementsprechend sich auf diese Location bezieht. Und bei dieser aktuellen Stellenausschreibung haben sie es sehr global gehalten und haben nur geschrieben Berlin und haben halt nicht geschrieben der Store und haben es halt nicht genau definiert. Und daraus kann man jetzt schließen, das könnte Personal für den zweiten kommenden Apple Store sein. Tja, das ist nur so ein kleines Follow-up-Thema. Weil Berlin ist eines der wenigen großen Städte, die noch keinen zweiten Apple Store haben. Hm?
Ja, Berlin ist halt auch eine kleine Stadt. Ja.
Uff, das ist
ein Dorf. Ja.
Berlin ist ein Dorf. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Auf jeden Fall der Fall. Super. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget der Woche kommen.
Der Wochen.
Der Wochen, meinst du?
Ja, es dauert Wochen.
Es dauert Wochen, ja. Und es ist ein Thema, was ich in der letzten Zeit leider nicht so verfolgen konnte, wie ich es gerne wollte, aufgrund dessen, dass mir Rezensionsexemplare gefehlt haben, auch wenn es einige Hörer immer wieder nachgefragt haben, warum berichtest du jetzt nicht über Lego, warum sprichst du nicht über Lego-Sets? Das liegt ganz einfach daran, dass ich auch nicht so viele Muster bekomme, die ich hier besprechen kann. Ich hoffe, es wird sich in Zukunft etwas verbessern, das Ganze. Ich habe jetzt eine neue Ansprechpartnerin bei der Agentur. Herzliche Grüße gehen erstmal raus. Und von der lieben Kollegin habe ich auch ein neues Rezensionsexemplar aus dem Hause Lego erhalten. Und ich würde sagen, ich bin jetzt steinreich. Zumindest, was Legosteine oder was das Thema Legosteine betrifft. Ich habe jetzt nämlich 9036 Legosteine mehr. Und es ist nachweislich für mich das größte Lego-Modell, was ich je zusammengebaut habe. Und bevor wir hier über die Bautechnik sprechen, möchte ich erstmal die grundsätzlichen Abmessungen besprechen. Wir haben hier 27 cm Höhe an der höchsten Stelle. 52 cm ist das Gerät breit, das Gerät ist gut, das Bauwerk, und 59 cm tief. Also das ist schon mal nicht klein, das Ganze. Und bevor wir ja weiter über die Bauschritte, über die Steine, über Kleinigkeiten sprechen, sollte ich vielleicht erstmal sagen, um was es sich hier handelt. Es ist nämlich das Lego-Set 10276 Creator Expert Colosseum. Also das ist jetzt die offizielle Bezeichnung. Creator Expert ist die Reihe und Colosseum ist das Gebäude an sich. Das steht nämlich in Rom. Das sollte eigentlich, denke ich, jeder wissen, der im Geschichtsunterricht ein wenig aufgepasst hat. Also ein ikonisches historisches Gebäude, und das hat man auch von Lego versucht, kolossal abzubilden. Und das Wortspiel musste ich einbauen. Lego bezeichnet es als 18-Plus-Set.
Ich habe gedacht, als 18. Weltwunder.
Nein. Als 18-Plus-Set. Es adressiert eindeutig den Sammler, der das Gerät gerne aufstellen möchte. Warum sage ich immer Gerät? Der das Bauwerk gerne aufstellen möchte. Es ist ein reines Display-Modell. Es ist kein Modell, was man zum Spielen benutzen sollte. Dafür ist es in meinen Augen auch nicht geeignet. Es ist ein zeitloses Modell, würde ich fast schon sagen. Aber jetzt komme ich gleich schon wieder ins Fazit. Das wollte ich eigentlich alles später sagen. Jedenfalls ist es ein klassisches 18-Plus-Set, was sich nach meiner Meinung aber nicht auf die Komplexität des Bauens bezieht, weil das ist relativ simpel. Ich würde sagen, das kann auch ein 10- bis 12-Jähriger locker bauen, das Ganze. Es ist nur etwas monoton. Und von daher würde ich sagen, da verlieren wahrscheinlich die 10- bis 12-Jährigen schnell die Lust an dem Bauwerk, weil sich viele Bauschritte wiederholen. Es ist also ein sehr wiederholender Prozess, der da stattfindet. Ich persönlich finde es meditativ. Man kann so ein bisschen abschalten. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt als negativ an. Das liegt aber auch immer im Auge des Betrachters oder wie wie der Geduldsfaden bei vielen Leuten ist, wie dick oder wie dünn er ist. Das muss man halt ein bisschen individuell sehen. Ich denke, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, es ist todsterbenslangweilig, das Gebäude zu bauen, sondern das kommt auch immer auf den jeweiligen Menschen an, wie gut er wiederholende Prozesse mag oder nicht, oder wie gerne er wiederholende Prozesse hat oder nicht. Und man muss es auch grob unterteilen, weil es gibt in meinen Augen zwei große Bauschritte. Man baut einmal die Grundplatte, und die Grundplatte ist vom Bauprozess etwas aufregender, etwas spektakulärer, weil da sieht man, wie stabil und wie massiv man mit Lego Konstruktionen erstellen kann. Weil diese Bauplatte ist extrem gut und extrem massiv gefertigt, weil fertigt man dann halt im Laufe des Bauprozesses. Und Das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ein allgemein gesehen ein von der Bautechnik ein extrem elegantes Set. Und da sieht man von Lego, wie gut sie Bautechniken umsetzen können, gerade was das im Bereich der Stabilität angeht. Das ist ein Set, was ich von der Qualität der Bautechnik in einen extrem hohen Punktebereich setzen würde. Ich habe selten so ein Set gesehen, was so eine elegante bis stabile Bautechnik hat. Also da gab es von Lego auch schon sehr, sehr viel schlechtere Modelle, die nicht so stabil sind. Und da hat man hier wirklich ein Meisterwerk der Stabilität. Das liegt auch daran, dass wir einen ganz neuen Baustein haben, der dort in der Grundplatte verbaut wird. Das ist nämlich der neue Technikbrick 16x16, der in diesem Set nach meiner Meinung zum ersten Mal verbaut worden ist und der sich halt als Grundelement immer wieder in der Grundplatte wiederholt. Und das ist auch ein Grund, warum diese Grundplatte so massiv und so stabil ist. Nochmal als kleine Hintergrundinformation, wenn diese Grundplatte gebaut ist und man das Kolosseum auf die Grundplatte Stück für Stück aufbaut, dann kann man dieses Set einfach auch anheben und transportieren. Also da bricht nichts zusammen. Und daran sieht man, wie stabil und wie gut die Grundplatte einfach konstruiert worden ist. Noch so ein paar Hintergründe zu der Größe des Sets, des Sets im Allgemeinen. Das Set kam letztes Jahr im November raus, am 27. November 2020. Und zu dem Zeitpunkt war das Set das größte Lego-Set aller Zeiten. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Es wurde eingeholt von der Lego-Weltkarte. Die ist mittlerweile auf der ersten Stelle oder auf dem ersten Platz. Und das Kolosseum ist auf dem zweiten Platz gelandet. Die Weltkarte, finde ich, findet so ein bisschen außerhalb der Wertung statt, weil man da wirklich ganz, 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 ganz viele gleiche Steine hat. Und das ist ein leichtes, da das größte Lego-Set zu sein, was würde ich so ein bisschen außerhalb der Wertung betrachten, das Ganze. So, kommen wir zum Aufbau an sich. Wir haben einmal den riesengroßen Karton, der auch relativ massiv ist. Da gibt es Lego-Verpackungen, die etwas dünnwendiger sind. Und in dem Box befinden sich dann halt nochmal vier Unterkartons. Und das ganze Set ist, wie gesagt, in vier großen Bauschritten unterteilt. Wir haben auch vier Anleitungen. Und es ist auch ein Set, was man, wenn man so ein bisschen auf die Farbkodierung achtet und wenn man so ein bisschen aufpasst, auch gut gemeinsam bauen kann, weil man halt diese vier Anleitungen hat und das Ganze auch in Gemeinschaft aufstellen und zusammenbauen kann. Wie gesagt, vier Anleitungen sind dabei. Man kann sich das Ganze auch digital anschauen. Jede Anleitung gibt es auch nochmal in digitaler Form im Netz bei Lego. Und man kann das Ganze auch natürlich digital machen. Die Bauzeit kommt drauf an, wie geübt man ist und wie gut man sich mit Lego auskennt. Ich habe jetzt 16 Stunden dafür benötigt. Das liegt auch daran, dass ich es erstens mal etwas langsamer angehen lassen habe. Es gibt sicherlich Experten, die das Ganze auch in 14 Stunden schaffen. Das ist dann aber schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Es gibt sicherlich auch Leute, die noch länger dafür brauchen. Ich habe das auch in Etappen gemacht. Ich habe das logischerweise nicht komplett durchgebaut. Aber 16 Stunden sind ist, denke ich, ein guter Anhaltspunkt dafür, wie lange man benötigt, um das Ding aufzubauen. Aber wie sagt man so schön, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
Stimmt.
Ja. Und wie gesagt, die große Grundplatte, die habe ich jetzt schon beschrieben. Und um nochmal die Höhe zu bemessen, dass die Grundplatte ist 4 Noppen hoch. Also das ist schon auch keine kleine Grundplatte von der Höhe. So, und jetzt kommen wir zum Detail. Wir haben auch diese 80 Bögen, die sich im Original befinden, die haben wir auch im Modell. Also Lego hat ja wirklich auch diese 80 Bögen verbaut. wenn man sich marktbegleitende Klemmbausteinanbieter anschaut, die ähnliche Modelle anbieten, sind erstens mal wesentlich kleiner und die haben halt auch einfach ein paar Bögen weggelassen. Da kommt man nicht auf diese 80 Bögen und da hat sich Lego schon extrem viel Mühe gegeben, auch das abzubilden, was im Original zu sehen ist, und das haben sie ja auch nach meiner Meinung extrem gut geschafft. Das haben sie auch diesbezüglich sehr gut geschafft, weil die Säulen, die wir finden, die Säulen, die neben den jeweiligen Bögen eingefasst sind, oder die Säulen, die die Bögen halt einfassen, haben sie auch architektonisch sehr gut abgebildet. Wir haben ja drei Säulentypen im Original. Das sind einmal die dorischen Säulen, die sich im Untergeschoss befinden, einmal die ionischen Säulen, die sich eine Etage drüber befinden, und einmal die korinthischen Säulen. Das sind architektonisch grob unterschiedliche Säulen, die logischerweise auch ganz anders aussehen, und auch diese Abbildung hat Lego halt sehr gut umgesetzt, oder diese Nachbildung hat Lego halt auch sehr gut umgesetzt. Wenn man sich die Originalsäulen anschaut oder auch Abbildungen der Originalsäulen anschaut und die mit dem Lego Stück oder mit dem Lego Modell vergleicht, haben sie das halt sehr gut hinbekommen. Also selbst da sind sie sehr gut ins Detail gegangen, und das ist ja auch nicht so einfach, weil wir sind ja, trotz dass es ein sehr großes Modell ist, trotzdem in einem Miniaturbereich, und da auch noch diese einzelnen charakteristischen Säulen so gut abzubilden, das ist schon ein großer Pluspunkt. Wie gesagt, wenn ich mir marktbegleitende Modelle anschaue, da sehen die Säulen komplett gleich aus. Da haben sie halt nicht diese architektonische Charakteristik umgesetzt. Das hat Lego hier hervorragend gemacht. So. Auch wenn man sich den Innenraum anschaut, oder den auch zerstörten Innenraum anschaut, weil das Kolosseum ist ja nicht mehr in einem perfekten Zustand, hat man hier auch die Detailabbildungen sehr gut hinbekommen. Auch die Arena, die sich im Mittelpunkt befindet, da wurde ja in den 1990er Jahren ein Teil der Arena mit einem Holzboden versehen, dass man erstens mal das Ganze etwas besser betrachten kann, auch runtergucken kann in die Katakomben. Das hat man hier auch so gemacht. Diesen halben Holzboden hat man hier in dem Lego-Kolosseum auch gut untergebracht, und man hat halt auch diesen charakteristischen Holzboden auch gut verbaut, und man kann dann halt auch in die Tiefe schauen, wie denn das Innenleben ausschaut, und da haben sie auch eine große Detailstärke. Und ja, das sind so die groben Dinge, die man zum Set sagen kann. Wir haben natürlich immer wiederkehrende Bauprozesse, das ist ganz logisch. Das war ja beim Original nicht anders. Sie mussten halt 80 Bögen bauen, und genauso muss man hier auch 80 Bögen bauen. Das ist ein wiederholender Prozess. Und das muss man halt mögen oder auch nicht. Grundsätzlich haben wir ja auch von der Materialqualität keine großartigen Farbabweichungen, oder ich habe keine Farbabweichungen feststellen können. Liegt auch darin, dass wir hier zwei sehr dankbare Farben haben, die normalerweise grundsätzlich auch keine Farbdifferenzierungen haben. Das ist einmal Dark 10 und 10, das sind die zwei Grundfarben, abgesehen von der grauen Grundplatte. Und von den 16x60er Technik Bricks, die sind nämlich in der Farbe Olive. Die gibt's auch nur in zwei Farben. Die gibt's einmal in Schwarz und, wie gesagt, einmal in Olive. Und sie haben wahrscheinlich deswegen Olive genommen, weil man halt das besser zu diesen Sandtönen, weil das besser mit den Sandtönen harmonisiert. Und das war auch eine ganz gute Wahl. Alle anderen farblichen Teile, die zur Stabilisierung beitragen, im Inneren der Grundplatte sind nicht sichtbar. Also von daher hat man auch nicht diese Sache, die immer wieder bemängelt wird, dass man hier auf blaue Pins zurückgreift. Es gibt da marktbegleitende YouTuber, die immer wieder das blaue Pin-Thema ansprechen. Das sieht man hier nicht, weil diese Konstruktion einfach in der Innenkonstruktion der Grundplatte steckt, und das ist ja nicht sichtbar. Es sei denn, man dreht das Ganze um, aber das macht ja auch keinen Sinn. So, Dann haben wir noch ein kleines Easter Egg versteckt. Es gab nämlich ein Lego-Set, was vor dem Kolosseum rausgekommen ist. Das ist auch aus der Creator-Expert-Serie. Das ist der Fiat 500 Modell Nummer 10271. Und dieser Fiat 500 hatte eine Staffelei dabei und er stand auf dem Karton vor dem Kolosseum und hat, es sollte wohl ein Künstlerfahrzeug darstellen, und er hat dann auf der Staffelei ein Bild vom Kolosseum gehabt und der Künstler stand wohl mit dem Fahrzeug vor dem Kolosseum und hat das Kolosseum gezeichnet. Diesen kleinen Fiat 500, den finden wir jetzt auf der Grundplatte vom Kolosseum wieder. Dieses kleine gelbe Fahrzeug ist zwar nur sehr minimalistisch dargestellt, aufgrund der Größe der Grundplatte und aufgrund des Maßstabs. Das Ding ist relativ simpel gebaut. Das ist aus einer standardmäßigen gelben Jumperplate gebaut und das ist ein 1x1 Stein. Also man kann schemenhaft erkennen, dass es sich hier um ein Fahrzeug handelt und dass es sich wahrscheinlich um den Fiat 500 handelt. Aber es ist nur so ein kleines Easter Egg, was da eingebaut worden ist. So, gut, kommen wir zum Fazit zu der ganzen Geschichte. In erster Linie würde ich sagen, ist es ein sehr schönes, detailreiches Modell. Wir haben ja eine extrem stabile Bauweise, eine extrem elegante Bauweise oder Bautechnik. Preislich gesehen liegen wir bei dem Bauwerk bei 499 Euro. Wenn man das runterbricht auf die 9036 Steine, ist das ein angemessener Preis, ist meine Meinung. Und es ist ein sehr zeitloses Modell, weil es ist auch ein Modell, was nicht nur den Lego-Fan anspricht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein Modell, was über die Lego-Welt hinaus gehen kann und auch als schönes Deko-Objekt in einem Wohnzimmer stattfinden kann. Sicherlich ist es kein Modell, was man in einem Regal unterbringen sollte, weil es dann nur von einer Seite sichtbar ist. Und es gibt wahrscheinlich auch wenig Regale, die diese Tiefe haben. Es ist ein, wie man so schön sagt, ein Centerpiece und das sollte auch freistehend irgendwo untergebracht sein. Ich habe es so gemacht bei mir, oder ich werde es so machen, dass ich habe im Wohnzimmer einen Glastisch stehen und unter dem Glastisch ist noch Platz. Und da werde ich das positionieren und es kommt unter eine Plexiglashaube und es wird genau unter dem Wohnzimmer-Glastisch platziert. Somit hat man von oben den Einblick und auch von allen Seiten den Einblick, weil auch interessant ist es in meinen Augen, das Ganze auch von oben zu betrachten, weil dann hat man auch den Einblick in das Innenleben. Und wie gesagt, es ist durchaus in erster Linie ein Ausstellungsdekorationsstück. Und es ist auch nicht kitschig, dadurch, dass es wirklich eine sehr elegante Bauweise hat, ist es auch durchaus in ein normales Wohnzimmer zu implementieren. Also das ist jetzt kein Lego-Nerd-Objekt, sondern auch ein Objekt, was außerhalb der Lego-Bubble gut seinen Platz finden kann. Ja, gut. Hast du noch Fragen, Thomas?
Nein.
Okay, ich glaube, ich habe es auch ausführlich
besprochen. Genau.
Naja gut, bei 9000 Teile, da kann man ja einiges erzählen, aber es macht jetzt ja wenig Sinn, noch detaillierter reinzugehen. Ja. Gut, dann haben wir auch mal wieder ein Lego-Set besprochen.
Ja.
Okay. Tja, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werden wir jetzt ja auch nicht weiter reden. Ne? Werden wir das Ding jetzt beenden, würde ich sagen.
Meinst du?
Oder hast du noch Themen mitgebracht? Oder möchtest du auch noch über ein Lego-Set sprechen, was du zusammengebaut hast? Wir haben die 2 Stunden geknackt.
Ja, wenn wir das vor der Aufnahme noch mitrechnen.
Ach so, ich dachte, wir haben jetzt schon wieder
Nein, wir kratzen gerade an den 1,5.
Ah ja, dann geht's ja noch. Es kam mir auch so vor, als ob ich hier 2 Stunden über das Lego-Set gesprochen habe.
So ungefähr, ja.
Ja, ist halt nochmal so. Ich hatte ja auch nicht damit gerechnet, dass ich so ein großes Modell zusammenbauen darf. Es ist auch ein mächtiger Karton gewesen. Das ist schon interessant.
Das ist auch ein mächtiges
Bauwerk, ja.
Gerät, hast du gesagt.
Gerät, ja, ja, ja. Es liegt daran, weil ich meistens Autos zusammenbaue von Lego. Es ist das größte Set, was ich bisher zusammengebaut habe. Also von Lego zumindest. Mhm. Gut. Thomas, wenn alles gut geht, würde ich doch sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, so ist es.
Okay, also bis dann.
Hm? Tschüss.